Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Starker Franken, schwache Exporte. Die Schweizer Maschinenindustrie hat im Mai 15% weniger ins Ausland verkauft, verglichen mit Mai 11. Gleiches Angebot, unterschiedliche Nachfrage. Bei Dienstleistungs- und Gesundheitsberufen sind Lehrstellen knapp. Dem Bereich Technik fehlen 6.000 Lehrlinge. Schwieriger Job, spannende Figur. Der neue griechische Finanzminister ist ein angesehener Wirtschaftsprofessor mit sehr linker Vergangenheit. Kritiker und Preisträger. Der chinesische Autor Liao Jiwu bekommt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und im Tagesgespräch Heinz Buttauer, Oberpolizist. Der abtretende Präsident des Polizeibeamtenverbands über Zustand und Befindlichkeit seiner Leute, über die oft schwierige Rolle der Polizisten zwischen geschätztem Ordnungshüter und verachteter Schmier. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Karin Britsch.
Im Mai sind deutlich weniger Waren aus der Schweiz ausgeführt worden als im gleichen Monat vor einem Jahr. Das teilt die eidgenössische Zollverwaltung mit. Betroffen sind demnach außer der Uhrenindustrie alle Exportbranchen. Am größten war der Rückgang mit einem Minus von über 25% in der Papier- und grafischen Industrie. Die Schweizer Metallindustrie verkaufte gut 18% weniger Waren ins Ausland und die Maschinen- und Elektroindustrie 15% weniger. Die Uhrenindustrie hingegen steigerte ihre Ausfuhren um über 16%. Wegen der Finanzkrise hat die Schweizerische Exportrisikoversicherung in Südeuropa erstmals einen größeren Schaden decken müssen. Nachdem ein Schweizer Exportunternehmen aus der Solarbranche mit einem großen Projekt in Spanien in Schwierigkeiten geraten sei, habe man bereits zwei Raten der ausstehenden Zahlungen übernehmen müssen, bestätigte die Exportrisikoversicherung gegenüber Schweizer Radio DRS. Die potenzielle Schadenssumme in Betrage 30 bis 40 Millionen Euro. Beim gleichen Solarunternehmen drohe zudem ein weiterer Schaden bei einem Projekt in Griechenland im Umfang von 50 Millionen Euro. Wer in der Schweiz eine Lehrstelle sucht, hat derzeit gute Chancen, eine zu finden. Die Unternehmen bieten etwa gleich viele Stellen an, wie Jugendliche einen Lehrbetrieb suchen. Das zeigen Berechnungen des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie. Allerdings sind nicht alle Branchen gleich beliebt. In technischen Berufen fehlen noch etwa 6.000 Lehrlinge. Dagegen hat es etwa in den Branchen Verkauf, Dienstleistungen sowie Gesundheits- und Sozialwesen zu wenig freie Lehrstellen. Trotz Alkoholverbot können Minderjährige in der Schweiz noch immer an vielen Orten Alkohol kaufen, und das vor allem abends. Das zeigen neueste Alkoholtestkäufe. Wie die eidgenössische Alkoholverwaltung mitteilt, wurde das Verkaufsverbot in 30% der getesteten Fällen missachtet. Vor allem in Restaurants und Bars werde selten ein Ausweis verlangt. Im Detailhandel hingegen werde öfters kontrolliert. Jugendlichen unter 18 Jahren dürfen keine Spirituosen verkauft werden. Für Bier und Wein liegt das gesetzliche Mindestalter bei 16 Jahren. Der Kanton Zürich muss das Projekt für die Oberlandautobahn überarbeiten. Das Bundesgericht hat entschieden, dass Teile des Vorhabens gegen den Schutz von Moorlandschaften verstoßen. Es hat deshalb Beschwerden von Anwohnern und des Schweizer Vogelschutzes gutgeheißen. Mit dem eigentlich baureifen Projekt wollte der Kanton Zürich eine etwa 10 Kilometer lange Lücke der Oberlandautobahn schließen und damit den Engpass bei der Ortsdurchfahrt Wetzikon beseitigen. Laut dem Bundesgericht muss der Kanton nun eine neue Linienführung suchen. Im Indischen Ozean ist ein Schiff mit offenbar rund 200 Flüchtlingen an Bord gekentert. Das Unglück habe sich vor der Weihnachtsinsel ereignet, die zu Australien gehört. Das melden die Behörden. Mehrere Menschen sollen das Unglück überlebt haben. Die Weihnachtsinsel ist häufig das Ziel von Flüchtlingen aus Indonesien. Italien will nicht mehr alle illegalen Einwanderer sofort abschieben. In Zukunft solle zuerst geprüft werden, wer ein Anrecht auf den Flüchtlingsstatus habe, sagte Migrationsminister Riccardi. Er reagierte damit auf die Kritik an den Massenabschiebungen Italiens durch das UNO-Flüchtlingshochkommissariat für Südeuropa. Die französische Fluggesellschaft Air France will bis Ende 2013 5100 Stellen abbauen. Das ist fast jeder zehnte Arbeitsplatz, wie das Unternehmen mitteilt. Kündigungen seien jedoch nicht vorgesehen. Air France steht wegen der stark gestiegenen Treibstoffpreise und des harten Konkurrenzkampfes seit längerem unter Spardruck. Der chinesische Schriftsteller Liao Qiwu erhält den diesjährigen Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Der Buchhandel ehrt ihn als sprachmächtigen Schriftsteller, der unerschrocken gegen die politische Unterdrückung aufbegehre. Der 53-jährige Liao Qiwu flüchtete letztes Jahr aus China nach Deutschland.
12.36 Uhr. Erst hat man's befürchtet, dann erste Anzeichen gesehen, nun überdeutliche. Der starke Franken drückt aufs Exportgeschäft. Bei den Elektro- und Maschinenbauern ganz besonders. Dann eine neue Hauptrolle in Griechenland. Vassilios Rapanos, Finanzminister. Und eine uralte Hauptrolle in der Schweiz. Wilhelm Tell, Vorbild.
Es gibt in heutiger Zeit ganz viele Tell, einfach im Kleinen. Die Tell, die Querdenker und die Leute, die sich ein bisschen auflehnen und sich ein bisschen wehren. Und nicht einfach im Strom mitschwimmen. Die sind wichtig.
Sagt Wilhelm Tell persönlich in einer Probepause in Interlaken. Eine aktuelle Reportage zur 100. Auflage der Tell-Spiele. Und das Lebenswichtige mit dem Nützlichen verbinden. Im Prättigau liefern Lawinenverbauungen hoch oben am Berg bald Solarstrom ins Tal. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.014 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2009 gehandelt, der Dollar zu 94,48 Rappen. Das Wetter. Heute scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Am Nachmittag gibt es in den Alpen und Voralpen erste Gewitter, gegen Abend und in der Nacht auch über dem Jura und dem Mittelland. Es regnet zum Teil heftig und kann Sturmböen geben, bei schwülwarmen 27 bis 30 Grad. Morgen Freitag ist es wieder sonnig bei 22 Grad im Norden und bis 29 Grad im Süden. Nur im Osten und an den Alpen bleibt es wechselnd bewölkt und zeitweise nass. Am Wochenende scheint weiterhin oft die Sonne bei 23 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Auf der Alpensüdseite kann es lokale Schauer und Gewitter geben. Verkehrsinfo Deres von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Sie sind nicht zu überhören, die Klagen einzelner Branchen der Schweizer Exportwirtschaft. Der starke Franken drücke aufs Geschäft, es werde immer schwieriger, Produkte ins Ausland zu verkaufen. Wie groß das Problem ist, zeigen die Exportzahlen für den Mai. Verglichen mit dem Mai letzten Jahres ging der Verkauf von Schweizer Produkten im Ausland um über 5% zurück. Besonders hart trifft es die Maschinen- und Elektroindustrie. Klaus Bonanomi.
Die Schweizer Exporte gehen zurück, Monat für Monat für Monat, ein bisschen. Zwar legt die Uhrenindustrie deutlich zu und die wichtigste Exportbranche, Chemie und Pharma, bleibt in etwa stabil. Doch unter dem Strich wiegen die Rückgänge schwerer, vor allem in der Metall-, Elektro- und Maschinenindustrie. Insgesamt leidet die Schweizer Exportwirtschaft vor allem unter dem schwachen Euro und der schwachen Konjunktur in Europa, wie Matthias Pfammatter von der Eidgenössischen Zollverwaltung sagt.
Da hat sich diese Krise deutlich niedergeschlagen, nicht nur die Krisenländer, sondern wir haben auch Länder wie Frankreich oder etwa auch Österreich, die davon betroffen sind.
Andererseits legen die Exporte in die USA zu, seit Anfang Jahr um fast 10%, was laut Pfammatter auch mit dem Dollarkurs zu tun hat.
Wenn wir Vergleich ziehen zum Mai 2011, ist, dass der US-Dollar fast um 8% an Wert gewonnen hat. Das schafft eine gewisse Erleichterung, ja.
deutlich rückläufig, hingegen sind konjunkturbedingt die Exporte nach China. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt dürfte im laufenden Jahr in Anführungszeichen nur um 7,5% wachsen, statt um 9% wie im Vorjahr. Und so sind auch die Exporte der Schweizer Wirtschaft nach China im laufenden Jahr um 15% gesunken.
Es ist vor allem der Maschinenbereich, der hier betroffen ist. Weiterhin relativ oder gut läuft der Absatz der Uhrenindustrie in China. Also der Konsumgüterbereich ist noch nicht betroffen. Aber die konjunkturelle Verlangsamung in China, die lässt sich dort ablesen bei der Maschinenindustrie.
Was Matthias Pfammatters Statistiken zeigen, das bekommt Hans Hess direkt zu spüren, der Präsident der Schweizer Metall-, Elektro- und Maschinenbauunternehmer. Seine stark exportabhängige Branche ist im Gegenwind.
Wir sehen seit dem vierten Quartal 2011 und dann jetzt auch im ersten Quartal 2012 Auftragseingänge, die über 15% zurückgehen. Das muss sich irgendwann in Umsatz und im Export auch ausweisen,
sagt Industrievertreter Hess. Doch er sagt auch:
Ich bin nicht so beunruhigt, wir haben eigentlich diese Entwicklung erwartet.
Denn die Minuszeichen in der Statistik, sie kommen auch daher, dass es der Exportindustrie in der ersten Hälfte 2011 noch gut lief. Mit anderen Worten, die Zahlen von heute werden mit sehr guten Zahlen von 2011 verglichen und sehen auch aus diesem Grund etwas schlechter aus.
Die Probleme der Schweizer Exportindustrie schlagen sich nicht nur in den Außenhandelszahlen nieder, auch bei der schweizerischen Exportrisikoversicherung häufen sich die Schäden. Zum ersten Mal musste die Anstalt des Bundes jetzt einen großen Schaden eines Solarunternehmens in Spanien decken. Und es drohen weitere Zahlungen. Im schlimmsten Fall beträgt die Schadenssumme über 100 Millionen Franken. Für die Exportrisikoversicherung ist das eine massive Belastung. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
In ruhigen Gewässern ist die schweizerische Exportrisikoversicherung SERF in den letzten Jahren gesegelt. Die öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes, die mit Versicherungslösungen die Exportwirtschaft beim Abschluss von Auslandgeschäften unterstützt, hat kaum größere Schäden übernehmen müssen. 2008 und 2009 mussten gar keine Zahlungen getätigt werden. 2010 betrug die Schadenssumme 6 Millionen Franken, im letzten Jahr 18 Millionen. Doch nun dürfte die Entwicklung in Griechenland und Spanien dazu führen, dass die SERF in stürmische Gewässer gerät. Verantwortlich ist ein Schweizer Exportunternehmen aus der Solarindustrie, das bei zwei großen Solarprojekten in Griechenland und Spanien mit Zahlungsrückständen der Kunden in erheblichem Umfang kämpft. Im letzten Jahr hat die SERF deswegen massive Rückstellungen bilden müssen, was im Jahresergebnis zu einem Defizit geführt hat. Jetzt kommt die nächste Hiobsbotschaft. Der Schaden ist inzwischen eingetreten, wie die Leiterin der Kommunikation bei der SERF, Sonja Kohler-Müller, bestätigt.
Ja, leider ist es so, dass bei dem erwähnten Projekt in Spanien es tatsächlich zu einem Schadenfall gekommen ist. Wir mussten letztes Jahr bereits einen Teil dieses Schadens bezahlen, dieses Jahr eine zweite Rate, und es sieht so aus, als wenn noch weitere Zahlungen fällig sein werden.
Beim Solarprojekt in Griechenland habe man noch nicht bezahlt, aber auch hier drohe der Schaden, sagt die SERF-Sprecherin. Welches Schweizer Unternehmen betroffen ist, möchte sie nicht verraten. Es gehe um große Summen.
Bei dem Fall in Griechenland handelt es sich um ungefähr 50 Millionen Euro. Und in Spanien zwischen 30 und 40 Millionen Euro.
Griechenland und Spanien werden für die SERF somit zur großen Belastung. Das ist bemerkenswert, da die beiden Länder erst seit kurzem von der Exportrisikoversicherung abgedeckt werden. Griechenland seit 2006, Spanien seit 2008. Sonja Kohler-Müller.
Ja, es ist tatsächlich so, dass Spanien und Griechenland nicht zu unseren klassischen Ländern gehören, welche wir versichern. Üblicherweise hat der private Versicherungsmarkt das versichert. Wir mussten leider feststellen, dass in den letzten Jahren die privaten Versicherer sich aus diesen Märkten zurückgezogen haben.
Damit die beiden Länder Südeuropas für die SERF nicht zum Fass ohne Boden werden, habe man beschlossen, das Engagement zu begrenzen, sagt die Leiterin der Kommunikation.
Ja, wir mussten leider tatsächlich bei beiden Ländern eine Limite setzen. Wir haben bei Spanien eine Limite von 300 Millionen Schweizer Franken. Diese ist im Moment etwa zur Hälfte ausgeschöpft. Bei Griechenland haben wir eine Limite von 130 Millionen Schweizer Franken. Die ist aber leider schon beinahe ausgeschöpft.
Die Finanzkrise Südeuropas ist definitiv in der Schweiz angekommen.
Ein Beiname wird immer wieder fallen, wenn es in nächster Zeit um Griechenland geht. Vassilios Rapanos. Rapanos ist der neue Finanzminister in Athen und muss versuchen, das Land vor dem Bankrott zu bewahren. Der hoch angesehene Wirtschaftsprofessor ist eine außergewöhnliche Figur. Er hat eine linksextreme Vergangenheit und kennt die Banken von innen. Massimo Agostinis porträtiert ihn.
Als 64-Jähriger könnte sich Vassilios Rapanos eigentlich auf die Pension vorbereiten. Das tut er aber nicht. Nach 30 Jahren Arbeit im Bereich öffentliche Finanzen kenne er sich hier ein bisschen aus, begründet er sein neues Engagement als Finanzminister. Das ist natürlich massiv untertrieben. Rapanos kennt die griechischen Finanzen wie kaum ein anderer. Seit den 80er Jahren ist er praktisch ununterbrochen im Finanzministerium tätig. Zuerst in einem Planungs- und Forschungszentrum, dann als Leiter der griechischen Delegation bei der OECD. Er war Vorsitzender des staatlichen Wirtschaftssachverständigenrates, als Griechenland dem Euro beitrat. Er war Leiter eines staatlichen Industrie-Thinktanks und seit 2009, also seit Ausbruch der tiefen Krise, amtete er als Verwaltungsratspräsident der griechischen Nationalbank. Das ist das größte private Bankhaus des Landes. Der einzig mögliche Fleck auf seiner weißen Weste, er war an vorderster Front, als Griechenland sein Euro-Dossier vorbereitete. Niemand weiß, wie viel Rapanos von den gefälschten Bilanzen des Staates wusste und ob er aktiv bei der Schönung mitgemacht hat. Was Rapanos für den neuen konservativen Regierungschef so interessant macht, Rapanos steht der sozialistischen PASOK nahe und hat eine politisch tiefrote Vergangenheit. Während des Militärregimes Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war er in einer linken Gruppierung aktiv, die Bombenanschläge gegen Ziele der Obristen verübte. Als Rapanos gefasst wurde, lernte er im Gefängnis seinen Mentor kennen, Sakis Karageorgas, ein damals führender Ökonom der von den Militärs verfolgten Linken. Das Gefängnis sei seine Universität geworden, sagte Rapanos später. Er habe viel gelesen und gelernt, wie stark ein Mensch unter schwierigsten Bedingungen werden könne. Mit diesem Lebenslauf ist Rapanos wohl der geeignete Finanzminister. Er kennt die Linke, hat eine linksextreme Vergangenheit. Beide Kräfte sind in Griechenland stark. Er kennt das kriselnde Bankensystem und auch die Mechanismen auf EU-Ebene. Er soll nun erstens den Austeritätsplan, also die harten Sparauflagen, neu aushandeln, damit zweitens die griechische Wirtschaft wieder etwas Sauerstoff bekommt. Beides sind riesige, beinahe unlösbare Aufgaben. Aber, wie sagte er doch, unter schwierigsten Bedingungen habe er gelernt, wie stark ein Mensch werden könne.
Der Schuss trifft nicht nur den Apfel, sondern auch den Publikumsgeschmack, auch nach 100 Jahren noch. Es war im Sommer 1912, als Schillers Wilhelm Tell in Matten bei Interlaken erstmals aufgeführt wurde, im Freien. Seither besuchen jährlich um die 30.000 Menschen den inszenierten Freiheitskampf und dieser sei alles andere als verstaubt, davon sind die Laienschauspieler überzeugt. Am Samstag ist Jubiläumspremiere. Inlandredaktor Peter Maurer war bei einer Probe dabei.
Gessler brüllt mal wieder.
Rebellen seid ihr alle!
Tell sagt das, was er immer schon gesagt hat.
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.
Der junge Melchtal weint herzzerreißend. Und der alte Attinghausen stirbt auch diesmal und beschwört.
Seid einig, einig, einig.
Einig ist man sich hier auf der größten Naturbühne der Schweiz allemal. Schillers helvetisches Nationalepos ist durchaus zeitgenössisch.
Eigentlich auf der ganzen Welt ist das Thema Freiheitskampf brandaktuell. Wenn man schaut, eben der arabische Frühling und was im Moment in Syrien geht.
Sagt der Tell, der eigentlich Ruby heißt und im richtigen Leben auf der Axalp einen Laden führt, 30 Betten vermietet und im Winter noch etwas Skischule gibt. Ruby, der über 100 Kilo Koloss, ein Bilderbuch Tell.
Es gibt in der heutigen Zeit ganz viele Tell, einfach im Kleinen. Die Tellen, die Querdenker und die Leute, die sich flehnen und sich etwas wehren und nicht einfach im Strom mitschwimmen, die sind wichtig.
Wichtig für Veränderungen, aber...
Wenn man nur einfach sagt, ich will etwas ändern, aber nicht sagt, was ich ändern will, das passt mir nicht. Aber was mir nicht passt, das geht nicht. Dann muss ich einen konkreten Vorschlag machen, wie ich es anders haben will, wie ich es besser haben will.
Dieser Tell, von allen vereinnahmt, Russische Revolutionäre beriefen sich einst ebenso auf ihn und seine Tat wie jene palästinensischen Terroristen, die in den 60er Jahren in Zürich ein israelisches Flugzeug beschossen. Dieser Tell, dieser sorgsam gepflegte Mythos, dieser rebellische Einzelgänger, der Fiktion entsprungen, tötet hinterrücks einen tyrannischen Vogt, weil dieser ihn gezwungen hatte, einen Apfel vom Kopf seines Sohnes zu schießen.
Es ist definitiv eine tragische Figur. Und das wollen wir eigentlich auch klar herausstreichen, dass es eben nicht ein Held ist, der auf einen Sockel aufstellt, sondern im Grunde der Dinge eigentlich ein tragischer Held.
Sagt Regisseur Sven Almach.
Platz! Platz dem Landvogt!
Der Auftritt des Bösen, hoch zu Ross, gelb-schwarz. Gessler, der eigentlich Hügli heißt und im richtigen Leben Sanitärinstallateur ist. Hügli ist hager und höflich. Vögte, sagt er, gäbe es auch heute, auch bei uns.
Ja, wo wir heute eigentlich Menschen noch ein bisschen befogten. Mich tun es manchmal länger sehr mehr. Einfach mit einem Gesetz geht immer gegen ab und mit dem Kleinen wird einfach immer je länger, je mehr verlangt. Sei es auf der Arbeit oder überall.
Die kleinen Leute, das Tellspielvolk.
Ja, das ist ein gutes Volk, ein super Volk. Die haben zusammen. Wenn es um Gerechtigkeit geht. Freiheit, Gerechtigkeit. Wir sind das Volk, ja.
Denise Hauerter ist eine aus diesem Tellspielvolk, das lauthals aufbegehrt und aufsteht gegen die Mächtigen. Und wir, das Volk von heute?
Wir leben im Überfluss. Von dem her müsste die Zeit anders werden, dass wir wieder würden kämpfen.
Während oben auf dem abschüssigen Rütli die Schwurszene geprobt wird.
Wir wollen sein, ein einzig Volk von Brüdern.
Steht unten einer neben der Zuschauertribüne und spricht dem Reporter ins Mikrofon.
Nein, wir Schweizer haben ganz sicher nicht fremde Vögte.
Wir wollen frei sein, wie die Väter waren.
Unterdrückt werden wir manchmal schon, aber in erster Linie von uns selber.
Und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.
Ob wir jetzt einen schwarzen, gelben oder irgendeinen Kopf haben, das spielt nicht so eine Rolle. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, was wir eigentlich auf der Erde haben. Wie schön, dass wir es könnten haben. Für das wird sich auf alle Fälle lohnen zu kämpfen. Ja.
Der Mann heisst eigentlich Bieri und ist im richtigen Leben Landschaftsgärtner. Hier spielt er den Walter Fürst, den Bauernführer aus Uri. Bieri ist schon seit 24 Jahren dabei, doch sein Blick ist weltoffen geblieben. Trotz oder dank Tell. Übrigens, Tells Sohn, der Walterli, heißt im richtigen Leben Jari und ist ein Ausländer, ein Deutscher. Fühlt sich Jari nicht als Fremder neben diesem sagenhaften Schweizer Übervater?
Ach, gute Frage. Nee.
Tell, 2012, die Reportage von Peter Maurer. St. Antonien liegt gleich hinter dem Mond links. Auf alle Fälle behaupten das Touristiker in einem Slogan. Doch hinter dem Mond lebt die Bevölkerung des kleinen Dorfs im bündnerischen Prättigau nicht. Im Gegenteil, man geht mit der Zeit und will oberhalb des Dorfes auf Lawinenverbauungen ein großes Solarkraftwerk bauen. Silvia Lichti hat sich das Projekt genauer angeschaut.
Gemeindepräsident Heinz Rieder ist unterwegs in seinem Geländewagen. Direkt hinter dem Gemeindehaus biegt er in eine Bergstraße ein. Sie führt vorbei an alten Holzstellen und saftigen Wiesen.
Ja, wir fahren jetzt Richtung Hühnihorn, wo das geplante Solarkraftwerk soll entstehen.
Gut 10 Minuten und viele enge Kurven später parkt Heinz Rieder sein Auto. Hier oben auf 2000 Metern über Meer prägen massive Lawinenverbauungen das Landschaftsbild. An diesen Stahlkonstruktionen sollen die Solarmodule installiert werden. Einzelne sind schon montiert. Mit dieser kleinen Testanlage wurde geprüft, ob die Idee von einem Solarkraftwerk auf Lawinenverbauungen überhaupt funktionieren könnte. Heinz Rieder deutet an den Berghang.
Sie sehen die Messstation und Kamera, Windmesser, die dreht. Und vorne ist das Element, oder? Vier solche Elemente haben wir auf. Da vier verschiedene exponierten Orte. Wo es Steinschlag geben kann, wo es Schneerutsch geben kann, wo extreme Windanfälligkeit ist. Um das zu testen.
Und die Minisolaranlage hat den Härtetest bestanden. Die Messergebnisse wurden laufend nach Zürich gesendet. Dort, in der Nähe des Hauptbahnhofs, ist das Energiebüro zu Hause. Hier hatte man die Idee für die Anlage. Die Ingenieurfirma ist auf Solarkraftwerke spezialisiert und am Projekt in St. Antonien beteiligt. eine Solaranlage in den Alpen, arbeite sehr effizient, sagt Geschäftsführer Roland Frey. Vor allem im Winterhalbjahr scheint die Sonne häufig vom stahlblauen Himmel, Nebel gibt's kaum. Zusätzlich reflektiert der Schnee das Sonnenlicht, was die Leistung der Anlage nochmals erhöht.
Wir hätten hier oben viel eine höhere spezifische Einstrahlung im Vergleich zum Mittelland. Zweitens, es ist ein Gebiet, das eh verbaut ist durch etwas. Also man kann bestehende Infrastruktur nutzen, ohne dass man eigentlich etwas Neues in die Landschaft hineinsetzt.
12 Kilometer Lawinenverbauungen will man in St. Antonien mit Solarmodulen bestücken. Der produzierte Strom soll ins Netz eingespeist werden. Im Endausbau könnten so mehr als 1'000 Haushalte mit Energie versorgt werden. Die geplante Anlage im Prättigau ist eine Pilotanlage und könnte andere Regionen dazu inspirieren, auch in diese Richtung zu gehen.
Der Energieumbau, der wird zwangsläufig stattfinden in den nächsten 50 bis 100 Jahren in der Schweiz. Das ist auch klar. Die Sonnenenergie wird dabei eine wesentliche Rolle spielen. Und von dem her hat das natürlich ein grosses Potenzial, wenn man sieht, dass man in der Schweiz Lawinenverbauungen von über 500 Kilometern hat. Und dass man sagt, okay, von der Ausrichtung her ist vielleicht 200 Kilometer brauchbar, oder? Und das gibt eine Stromversorgung für rund 20'000 Haushalte, die die Lawinenverbauungen so abdecken könnten.
Vergleicht man das Ganze mit einem Atomkraftwerk, so würden all diese Solaranlagen zusammengerechnet etwa 3% des Stroms liefern, der z.B. im AKW Mühleberg produziert wird. In St. Antonien sind die Erwartungen in die Solaranlage groß. Das 360-Seelendorf kämpft mit Abwanderung, Jobs sind rar. Das Kraftwerk könnte ein paar wenigen Einheimischen Arbeit bieten. Gemeindepräsident Heinz Rieder hofft auch auf mehr Touristen, die sich dann die einzigartige Solaranlage anschauen.
Wir wollen unser Tal erhalten, nicht dass es aussterbt und Pampa oder Prärie wird. Da oben. Das ist einfach für unsere Zukunft. Also das heisst nicht für unsere, sondern für die Zukunft von unseren Kindern.
Noch ist nicht klar, wie das geplante Solarkraftwerk finanziert werden soll. Bei Kosten von mehr als 12 Millionen Franken ist die finanzschwache Gemeinde auf Partner angewiesen. Die bereits installierte Testanlage haben zwei Schweizer Energiekonzerne mitfinanziert. In St. Antonien hofft man nun auf weitere Unterstützung. Wenn alles klappt, möchte man schon im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen.
3:01. Heute treffen an der EM Tschechien und Portugal im ersten Viertelfinal aufeinander in Warschau. Wahrzeichen der Stadt ist der 230 Meter hohe Kulturpalast. Stalin ließ ihn in den 50er Jahren bauen. Der Kulturpalast ist zugleich Wahrzeichen und Hassobjekt. Mark Lehmann hat in Warschau Hanna Stubelek getroffen. Sie kennt die Geschichte des Gebäudes wie niemand sonst.
Auf dem riesigen Platz vor dem Kulturpalast geben Jugendliche einen Song zum Besten. Der Platz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Noch vor ein paar Jahren wäre das undenkbar gewesen. Vom Kulturpalast wollten die Warschauer lange nichts wissen. Er war ein vergiftetes Geschenk des verhassten Sowjetführers und galt als Symbol der totalitären Unterdrückung. Bis vor 10 Jahren war eine Mehrheit der Bevölkerung für den Abriss. Heute hat sie sich an den Sandsteinkoloss gewöhnt. Ihr sei das Gebäude egal, meint eine junge Frau. Immerhin sei es von überall zu sehen und daher ein guter Orientierungspunkt. Und ein älterer Mann meint, der Palast gehöre doch längst zum Stadtbild. Der Kulturpalast beherbergt Kinos, Theater, Museen, Bibliotheken, Restaurants, Büros und ein Schwimmbad. Insgesamt 123'000 Quadratmeter Nutzfläche, wie Hannas Schubelek sagt. Hannas Schubelek öffnet eine Schranktür, nimmt ein schweres Buch heraus, deutet auf ein unscharfes Bild. Auf dem Bild ist die Unterzeichnung des Bauvertrags in den 50er Jahren zwischen den Sowjets und der polnischen Führung unter Präsident Bierut festgehalten. Hanna Szubelek, eine rundliche Frau mit weißer Bluse und kurzem Haar, ist die Chronistin der Palastverwaltung und das seit 52 Jahren. Sie hält feinsäuberlich die Veranstaltungen, Kongresse und Besuche fest, auch heute noch mit weit über 70. Sie könne sich an fast alles erinnern, behauptet sie, blättert in den dicken Chroniken und greift einige der Ereignisse heraus. Die Expo der amerikanischen Grafik in den 60er Jahren etwa. Hier seien die Leute schon um 6 Uhr früh angestanden.
Ich war auf der Wystawa Grafiki Amerikańskiej.
Oder hier der internationale Esperanto-Kongress in den 70ern mit der Rekordzahl von über 5000 Teilnehmern, das Konzert der Rolling Stones, die alljährlichen Mai-Paraden oder die Besuche der Sowjetführer Chruschtschow und Brezhnev.
Tak, no o Breżniewie no wielu było. Przecież był pierwszy, to był przed Breżniewem jeszcze był Nikita Chruschtschow.
Alle Staats- und Parteichefs des Ostblocks seien hier zu Besuch gewesen, von Honecker bis Ceausescu. Aber am besten sei ihr der Besuch von Juri Gagarin in Erinnerung, schwärmt Hanna Szczubelek.
Czy Juri Gagarin, który wjechał na 30. piętro?
Gagarin, der erste Mensch im All, sei mit ihr auf die Aussichtsplattform im 30. Stock hochgefahren, habe übers Geländer geschaut und gesagt, oh, wie ist das weit bis zur Erde.
Wychylił się przez balustradę i powiedział, ohoho, jak tu daleko do ziemi.
Heute wird der Palast wie ein Bürogebäude genutzt. Banken, internationale Firmen, Uni-Institute haben hier ihren Sitz. Der Strom- und Wasserverbrauch steige mit jedem Jahr, sagt Frau Szczubelek. Der Kulturpalast verbrauche allein so viel wie eine Kleinstadt. Nach über 50 Jahren Arbeit im Kulturpalast fühlt sich die Chronistin auch emotional stark mit dem Riesengebäude verbunden. Ihr Lieblingsplätzchen sei hoch oben auf der Plattform im 42. Stock, der für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.
Moje miejsce to jest bardzo wysoko, wysoko, bo to jest powyżej już.
Dort oben bietet sich Hanna Szczubelek ein prächtiger Blick auf die 2 Millionen Metropole und dort oben herrscht die absolute Stille.
Mark Lehmann. Stoff fürs Tagesgespräch ist die Polizei. Wir reden mit dem Mann, der als Verbandspräsident in den letzten 8 Jahren quasi oberster Polizist im Land war. Tagesgespräch nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Karin Britsch.
Im Mai sind deutlich weniger Waren aus der Schweiz ausgeführt worden als im gleichen Monat vor einem Jahr. Betroffen sind außer der Uhrenindustrie alle Exportbranchen. Wegen der Finanzkrise muss die schweizerische Exportrisikoversicherung erstmals einen größeren Schaden in Spanien decken. Die Versicherung zahlt einem Schweizer Solarunternehmen 2 ausstehende Raten aus Spanien. Es geht um bis zu 40 Millionen Euro. Vor der Weihnachtsinsel im Indischen Ozean ist ein Schiff gekentert mit offenbar 200 Flüchtlingen an Bord. Offenbar haben mehrere Menschen das Unglück überlebt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.